daran sieht man, wie verrückt das Ganze ist und was da für eine juristische Hürde auch dahinter steckt. Und da muss man Menschen haben, die sich immer und immer wieder damit auseinandersetzen, mit diesen, ja, wie du gesagt hast, jedes Jahr gibt es so viele neue Gesetze und das ist richtig kompliziert. Hallo, mein Name ist Sabrina Herber und ich habe im Jahr 2002 Vivere gegründet und 2008 die Vivere Schule für Aromatherapie und Aromapflege. Ja, mittlerweile habe ich einige Bücher geschrieben, zum Teil mit Eliane zusammen und bin begeisterte, wie nennt man das? Forscherin in Bezug auf ätherische Öle und steige immer tiefer in die Themen ein. Mich interessiert mittlerweile viel mehr, was auch die Hintergründe sind und was die Wissenschaft zu sagen hat. Ja, und freue mich jedes Mal mit Eliane freitags unseren Podcast aufzunehmen.
Ja, hallo, mein Name ist Eliane Zimmermann. Ich bin seit der späten Mitte der 80er Jahre, so genau weiß ich es gar nicht mehr, in Sachen ätherische Öle unterwegs. Ich habe die Ausbildung der Schule von Shirley Price, eine der in der englischsprachigen Welt vielleicht berühmtesten Schulen genießen dürfen, die allerdings im Vergleich zu dem, was ich heute an Ansprüche an eine Ausbildung habe, eher etwas dürftig war. Daran kann man gut sehen, wie unser Gebiet gewachsen ist. Und das ist auch so wirklich mein Thema, einfach recherchieren, Studien lesen und dazu schreiben, schreiben, schreiben. Das ist einfach so meine Ausdrucksmöglichkeit. Eigentlich wollte ich immer malen, aber das ist mir nicht so ganz gut gelungen. Und schreiben, recherchieren, zusammenstellen, nicht nur von Büchern, sondern auch von meiner mittlerweile riesigen Website und dem Öle-Lexikon und. Und natürlich gern mit der Sabrina Podcast aufnehmen. Ich bin ein sehr merkurischer Mensch. Also der Merkur ist der Götterbote, ist der Mitteiler, ist der Verbindende. Und das sind so meine Leidenschaften.
Ja, ich darf behaupten, wir sind Menschen, die gerne andere infizieren. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Ja, heute kannst du uns bei diversen heißen Themen über die Schultern hören. Wir haben in letzter Zeit immer wieder das Thema Haltbarkeit und Reizung der Haut und Inhaltsstoffe und Etikettenvorschriften oder eben auch nicht und ähnliches bekommen. Auch so, wie vertragen sich ätherische Öle mit Hitze, sei es in der Kerze, in der Sauna oder sonst irgendwie. Dieses heiße Themengebiet möchten wir heute mal anpacken. Aber erst möchten wir gerne wir haben wieder so schöne Feedbacks bekommen, so schöne Rückmeldungen, gerade zu diesem Thema HPV, unter dem anscheinend doch viele Frauen leiden. Und wir möchten euch einen Auszug eines sehr, sehr ermutigenden Briefes vorlesen. Und dann haben wir auch noch eine kleine Ich-Botschaft.
Diese Feedback-Mail kam von einer ehemaligen Schülerin von mir und ich lese vor. Ich hatte in jungen Jahren immer einen erhöhten Pappabstrich, schwankend von 3D zu 2 und wieder zurück. Dies gipfelte 2014 in ein HPV-induziertes Vulvakarzinom. Nicht nur der Gebärmutterhals kann befallen werden. Der Pappabstrich blieb weiterhin hoch. Auf deinem Frauenseminar, Sabrina, lernte ich die HPV-Zäpfchen kennen und stellte sie nach deinem Rezept aus dem Buch Aromatherapie für Frauen her. Nach 20-tägiger Anwendung ließ ich erneut einen Abstrich nehmen. Und siehe da, von 2B auf 1. Und das hält sich bis zum heutigen Tag. Drei Ausrufezeichen. Leider, leider sieht meine Frauenärztin keinen Zusammenhang. Das einzige Kommentar: ätherische Öle lassen deine Schleimhaut austrocknen. Da kann ich nur sagen, Bullshit. Die Rezeptur habe ich schon vielen Frauen weitergegeben und schon selbst für Freundinnen hergestellt. Diese berichten von denselben Erfolgen. Ich wünsche mir, dass euer Podcast viele Frauen dazu ermutigt, dasselbe zu tun.
Ja, wunderschön. Ja, das ist ja auch so unser Wunsch. Ne? Deswegen knien wir uns da so unglaublich rein und veröffentlichen auch ein Thema Begleitung bei onkologischen Erkrankungen. So einfache Rezepturen. Im Grunde genommen kann es ja so einfach gehen, um den Menschen zu helfen vor schlimmeren Sachen. Und wenn man jemanden von einer Krebsentwicklung bewahren kann mit einer super einfachen Anwendung, meine Güte, warum ist das nicht bekannter? Das macht mich dann doch immer so ein bisschen ratlos. Ja, und
noch ein Satz zu unserem Frauenbuch, muss ich sagen. Ja. Wir haben natürlich nach diesem Podcast ganz viele Bestellungen bekommen. Es ist im Moment leider so, und daran sieht man auch, dass wir nicht strategisch denken, sonst hätten wir diesen Podcast wirklich nach der Neuauflage erst veröffentlicht, weil das Buch ist wirklich vergriffen, vergriffen. Das heißt, vielleicht gibt es noch Restbestände bei großen, riesen Buchhändlern, aber in den allermeisten Läden ist es wirklich vergriffen und der Neudruck erscheint am 27. Februar. Das heißt, ihr könnt euch vormerken lassen und wir senden das Buch dann raus oder euch eine Nachricht, sobald es verfügbar ist. Ich denke dann Mitte nächster Woche wieder. Es kommt dann ganz frisch aus der Druckerei und es gibt ein paar aktualisierte Adressen, aber ansonsten hat sich inhaltlich nichts geändert.
Das ist typisch wir. Wir sind alles andere als strategisch. Ich glaube, wir sind viel zu spontan und reagieren auch so spontan auf Anfragen und Ähnliches. Und wir schreiben ja auch Blogartikel, also Sachen, die man nicht mühsam anhören muss, Lexikon-Einträge, damit jeder jederzeit nachschlagen kann. Und das hat uns letzte Woche doch sehr, sehr an unsere emotionalen Grenzen gebracht. Also die letzte Woche war wirklich der Hammer, was wir mit Fragen bombardiert worden sind. Und wir versuchen so oft wirklich auf all diese kostenlosen Ressourcen zu verweisen. Also der Blog, diese ganzen Magazinartikel von Sabrina quillt schier über vor Artikeln und Rezepten und Hinweisen und Erklärungen. Bei mir habe ich mal auf die Zahlen geachtet, es sind über 850, nur die Blogartikel. Dann sind noch ganz viele sogenannte Aromaschule-Artikel, so grundlegende Erklärungen. Da werden wir auch auf die Haltbarkeit, auf den Haltbarkeitsartikel hier unten in den Shownotes verweisen, weil das gibt es auch schon alles. Dazu kam nämlich auch eine Frage. Und das macht uns, ja, das macht uns Stress. Also letzte Woche waren wir echt fertig, weil es werden eben auch Sachen gefragt, die schon existieren. Und das macht uns auch traurig, dass die Leute denken, auch ich habe keinen Bock und keine Zeit zu suchen. Und egal, ob jetzt über irgendwelche Suchmaschinen oder auf beiden unseren Seiten gibt es Suchfelder, da gibt man sein Wunschwort ein. Und wenn das eine nicht da ist, in dem Fall war es, glaube ich, Aufbewahrung. Und in meinem Artikel war vor allen Dingen geht es vor allen Dingen um Haltbarkeit und man lagert so. Also das Wort Aufbewahrung war zunächst nicht drin. Aber wenn man es mit einem Suchwort nicht findet, dann gibt man einfach bitte ein anderes ein. Einfach zwei, drei Varianten. Oder man geht tatsächlich über eine Suchmaschine. Dann müsste man eigentlich bei den Massen an kostenlosen Infos und zwar größtenteils richtig hochqualitative Infos, gut recherchiert, fast immer mit Studien abgedeckt, müsste man eigentlich immer fündig werden. Weil das hat uns so getroffen. Die Zeit von anderen ist nicht existent und wir sollen die Zeit haben, zu suchen oder die Antwort zu formulieren oder die Links rauszusuchen und zu verschicken. Das addiert sich so entsetzlich. Also letzte Woche hat sich so entsetzlich addiert, dass wir, ich glaube, es war Freitagabend, ne, wo wir beide waren, wir kurz vorm Heulen irgendwie. Aber wir sagen auch so ungern Nein. Also wir freuen uns ja, wenn Interesse da ist. Aber wenn Menschen so fordernd sind, das ist uns eben auch so aufgefallen. Viele sind so fordernd. Aber wir sind zwei Frauen mit begrenzter Zeit. Und wir sind kein Wikipedia, obwohl wir fast alles kostenlos und hochwertig zur Verfügung stellen. Und wir sind auch keine Suchmaschine, obwohl wir ein gutes Suchsystem auf unserem Blog von unserem zu bezahlenden Webmeister haben jeweils installieren lassen. Wir sind einfach zwei Frauen, die das aus Leidenschaft unheimlich gerne machen. Wir haben ein paar Familienangehörige und die Antje, die uns im Hintergrund ein bisschen Arbeit abnehmen. Aber die Hauptarbeit hängt tatsächlich an uns. Und wir geben dann unsere Abende oder Samstage und Sonntage dran, um ja, weil wir nicht Nein sagen können, ne? Um Fragen zu beantworten. Auch jetzt vor ein paar Tagen, wo kann ich Argongas kaufen, um die Öle haltbarer zu machen? Ja, wir müssen oft selber googeln oder ich benutze kein Google, was Ähnliches machen. Und ja, das hat uns letzte Woche so geknickt und das mussten wir jetzt mal loswerden, dass bitte, bitte, bitte gerne bei uns nachschauen, gerne bei uns suchen, gerne das Suchfeld bemühen und uns einfach mit zu vielen Fragen einfach ja, die Zeit schenken, dass wir die wichtigen Sachen, eben weitere Podcasts und weitere Lexikon-Einträge und ähnliche Sachen einfach weitermachen können.
Also wir haben tatsächlich ernsthaft überlegt, ob wir diese Woche überhaupt einen Podcast aufnehmen können, zeitlich, weil wir so viele Stunden verbracht haben, mit diesen Anfragen, die zu beantworten. Und eine Frage beantwortet, kommen zwei hinterher. Und klar, wir freuen uns total über schönes Feedback. Und wenn sich Menschen, und wir haben so eine riesengroße Feedback-Mail bekommen, da haben wir selbst fast 10 Minuten dran gelesen, so groß, also hat sich jemand richtig Zeit genommen.
Toll.
Und wenn die dann endet ohne eine Frage oder ohne eine Bitte, dann ist es umso schöner und daran können wir uns auch erfreuen. Aber leider, und das hat uns, glaube ich, echt fertig gemacht. Also mir war es letzte Woche so schlecht gegangen, emotional, dass ich wirklich mir gedacht habe, dass ich einiges einstellen muss, weil ich mich selbst schützen möchte einfach. Und diese Feedbacks, die sind viel, viel geringer als die fordernde Seite. Und wenn sich das wenigstens die Waage halten würde, dann ging es uns sicher auch besser damit. Und wir möchten da jetzt auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen, weil wir glauben einfach tatsächlich, dass viele Menschen vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken und wir so nahbar auch sind. Wir hören natürlich auch immer, oh, es ist so, als wenn ihr schon unsere besten Freundinnen oder meine beste Freundin wärt, weil ich höre euch jede Woche. Ich habe euch quasi im Ohr drin mit meinem Stöpsel und ihr seid so vertraut und das können wir auch verstehen und das freut uns auch sehr. Aber wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden und die letzten Wochen habe ich knapp 5 davon geschlafen und den Rest gearbeitet. Und das bringt mich oder uns eben sehr an unsere Grenzen. Und wir laden euch aber heute gerne ein, uns über die Schulter zu hören. Und wir erzählen auch wieder ganz, ganz viel Wertvolles und hoffen, dass ihr davon ganz viel mitnehmen dürft und könnt.
Ja, da war ja eben das Stichwort Bullshit. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so im Deutschen etabliert und ob das im Deutschen nicht so hässlich klingt wie auf Englisch. Also hier bei uns, wenn jemand sagt, du sprichst Bullshit, das ist schon sehr, sehr entwertend und das ist sehr, ja, sogar erniedrigend. Das ist schon sehr, sehr hässlich gemeint. Und wir fanden einen Text auf einer dieser unsozialen Medien, und das beobachten wir auch, die werden jede Woche unsozialer, dass jemand schrieb, die Öle, da wo diese Gefahrenzeichen drauf sind, da kann doch nur Bullshit drin sein. Und obwohl das sozusagen uns nicht persönlich betrifft, aber das betrifft unsere Branche und das betrifft Firmen, das betrifft Anbieter, deren Gründer und ja, Geschäftsführer oder was auch immer, wir seit über 20 und über 30 Jahren bereits kennen. Und viele davon sind so liebe, so herzensgute, so authentische und engagierte Menschen, die so gut mit der Natur und mit allem drumherum umgehen. Und das tut uns dann im Namen von diesen Menschen auch tatsächlich weh. Also dieser Satz hat mich erstaunlich auch getroffen. Das kam dann ja auch noch dazu, dass ich dachte, meine Güte, da kennt sich jemand nicht mit der EU-Gesetzgebung aus. Und dann redet sie so einen oder schreibt so einen. Okay, da passt es. Bullshit.
Ja. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, möchten wir einfach mal darauf eingehen, wie diese, ja zumindest grob diese Gesetzeslage ist. Es gibt eben bestimmte Verordnungen und die müssen die europäischen Anbieter zumindest einhalten. Wir fragen uns zwar immer, wie das so funktioniert, wenn die ätherischen Öle aus Übersee importiert werden. Vermutlich oder denkbar wäre, dass es andere Vorschriften dafür gibt oder bestimmte Dinge umgangen werden können. Aber in Europa oder bleiben wir einfach auch mal hier in Deutschland, gibt es verschiedene Möglichkeiten für die ätherischen Öle-Firmen, ihre ätherischen Öle auf den Markt zu bringen. Und die müssen dann dementsprechend eine Zulassung bekommen. Wir sind ja selbst gerade ein bisschen in dem Thema involviert, dadurch, dass wir ja Ölmischungen, Seelenmischungen haben herstellen lassen bei Jofil und haben auch lange überlegt, wie wollen wir die denn zulassen? Und da gibt es verschiedene Überlegungen. Es fängt tatsächlich schon an bei der Zeit. Welche Zeit möchte ich dafür aufbringen, das Produkt zuzulassen? Welches Budget habe ich dafür? Es ist eine Kostenfrage. Und für was soll dieses Produkt am Ende tatsächlich auch benutzt werden? Und von daher hat man in Deutschland zumindest die drei geläufigsten Zulassungsmöglichkeiten. Die einfachste ist die Zulassung als Bedarfsmittel. Sprich, das sind die ätherischen Öle, die dann in die Duftlampe, in den Diffuser oder für Raumsprays verwendet werden. Oder man kann sein ätherisches Öl als Kosmetikum zulassen, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Primavera sehen, aber zum Teil auch bei den Verfallerölen bei Evelyn Deutsch. Oder man lässt die ätherischen Öle als Lebensmittel zu. Auch das ist möglich, zumindest in Deutschland. In der Schweiz sind wir uns nicht mehr so ganz sicher, wie was möglich ist. Da gibt es aber andere Gesetzgebung, ist nicht EU. Und dann muss man wiederum andere Vorschriften beachten. Und wir möchten einfach mal für eure Ohren das versuchen, anschaulich so ein bisschen zu erklären, was der Unterschied ist. Ist es tatsächlich das Produkt in der Flasche oder ist es die Form der Zulassung, für die sich ein Unternehmen entschieden hat?
Ja, und das ist eigentlich ganz einfach mal entstanden. Ich kann mich so gut daran erinnern, weil ich habe damals sehr viel mit Professor Wabner diskutiert, einer unserer großen Fachmenschen in der Aromatherapie und zufällig sein Leben, langes Leben lang Chemiker gewesen. Und damals ging es drum, was jetzt auch immer aktueller gemacht wird, man möchte die europäischen Bürger vor Gesundheitsschäden bewahren. Und da kam man drauf, wenn man zu viel eines Öles XY einatmet, dann kann das Lungenschäden hervorrufen. Und dann entstand so nach und nach diese Idee, dass die Gebinde, und da hat man zunächst mal so als Firmeninhaber mehr so laienhaft gedacht, naja, Gebinde ist was Großes, ne? Ist ein ganz großes Fass oder eine riesige Kiste oder was auch immer. Okay, also ich meine, wenn ich in so ein Fass mit Fichtennadelöl falle, könnte schon mal nicht ganz so gesund sein, kann man verstehen, dass da Gefahrenzeichen drauf kommen müssen. Und da hat Dietrich Wabner sich kaputt gelacht und hat gesagt, leider ist das ein bisschen daneben gegangen, weil Gebinde ist auch unser berühmtes 1-Milliliter-Fläschchen, wo wir zum Beispiel das Rosenöl draus kennen. Und ja, so sind letztendlich über viele, viele Denkwege und Verirrungen diese Etikette mit dieses spezielle Signet entstanden mit dieser, manche sagen, die explodierende Lunge. Und da musste dann draufstehen, Vorsicht kann beim Einatmen Lungenschäden verursachen. Ich denke, wir sind uns alle darüber einig, selbst wenn ich nicht in das Fichtennadelfass falle, aber aus irgendeinem Grund 3 Stunden lang aufgrund meiner Arbeit über diesem Fass stehe und irgendwas an dem Fass mache und das Fass, den Inhalt des Fasses dauernd 3 Stunden lang nonstop einatme, dass das eine andere Wirkung auf die Lunge hat, als wenn ich so 1-Milliliter-Fläschchen mit Fichtennadelöl ab und zu rieche oder davon 2 Tropfen in einen Riechstift tue. Aber das ist dem Gesetzgeber egal. Und das waren letztendlich so die allerersten Schritte von diesen Vorschriften und die kommt kein, du hast eben gesagt Deutschland, aber kein Europastaat kommt drum herum und die müssen das machen. Es geht nicht anders. Sie machen es und werden dann angeschwärzt. Ne? Das kann natürlich eine Zeit lang gut gehen, aber dann in der Branche wird viel gepetzt. Dann sind sie auch dran.
Ich erinnere mich noch gut daran, ich war 2005 mit Primavera und der Maria Kettenring damals in Südfrankreich. Und da fing das so an, dass Primavera darüber nachdenken musste, nicht mehr zu erzählen, dass die ätherischen Öle zum Beispiel in Sprudelwasser gemacht werden dürfen. Ja, oder Maria war ja, ist ja die Koryphäe der Aromaküche und die hat dann in den Mittagspausen uns alle mit tollen Aromen versorgt, weil das Essen eben in allen Restaurants nicht immer so toll geschmeckt hatte, aber wir konnten das immer pimpen quasi unterwegs
Super.
mit Marias Hilfe, ob es der aromatisierte Sesam war oder die Kokosflocken oder ein Würzöl oder was auch immer. Und da fing es an, dass sie das nicht mehr kommunizieren durften. Quasi im Unterricht. Und wir waren in Südfrankreich und haben uns dort mit einem Menschen aus der damaligen oder heute noch bestehenden Kooperative getroffen, die für bestimmte ätherische Öle für Primavera quasi die Vermarktung oder den Einkauf bei den Bauern und sowas geregelt haben und die Destillation. Und dann sagte dieser französische Partner zu Maria, also Maria, ich frage mich die ganze Zeit, wie ihr das hier in Deutschland, wie ihr das in Deutschland macht. Wie verkauft ihr denn noch eure Öle mit diesen komischen Zeichen drauf? Das kauft doch kein Mensch mehr. Und dann hat Maria zu ihm gesagt, du pass mal auf, das wird euch demnächst auch treffen. Ja, die Franzosen haben es, also oder einige Firmen haben so lange es ging irgendwie rausgezögert, bis sie irgendwann mal so eine Art Abmahnung bekommen haben. Jetzt müsst ihr aber, jetzt ist Stichtag, jetzt muss das so sein. Und die haben relativ schnell und zeitnah darauf reagiert und haben alles umgestellt. Und dann ging das ja eben weiter. Also es wurde wirklich schwieriger, die ätherischen Öle mit diesen komisch, gefährlich aussehenden Piktogrammen zu vermarkten. Wie erkläre ich jetzt dem Endkunden, dass da plötzlich, ich sage immer, die durchschossene Lunge drauf ist und dieser tote Fisch und dieser tote Baum und dann steht drauf, kann Mikroorganismen töten. Ja, Herrgott nochmal, klar, deswegen nutzen wir ja auch zum Teil die ätherischen Öle. Also ich meine, das ist ja klar. Und die zwei Tropfen in der Duftlampe, die ich dann später in den Ausguss gieße, die macht im besten Fall einen tollen Geruch im Abfluss und tötet dort den Biofilm ab. Aber die wird eben nicht das Gewässer im Dorf nebenan, weil es da durchläuft, total kaputt machen. Es geht wirklich um diese Großmengen, die du eben erwähnt hast. Aber wie gesagt, sie haben sich das nicht vorher gut überlegt und mussten sogar zum Teil über die Verpackungen nachdenken, weil eben nicht mehr alles aufs Etikett gepasst hat. Das kommt ja noch dazu. Deswegen haben wir jetzt diese Banderolen, die sich von Mainz bis Trier aufrollen lassen, damit alles draufsteht, was draufstehen muss. Es ist schier unglaublich. Und neben all den wichtigen Informationen, ich nenne sie jetzt mal wichtigen Informationen für den Endverbraucher, wie zum Beispiel für mich ist wichtig, aus welcher Anbaumethode, von welcher Anbaumethode stammt das ätherische Öl? Ist es ein Bioöl? Ist es ein konventionell hergestelltes Öl? Ist es eine Wildsammlung? Das interessiert mich. Mich interessiert, wie ist der wissenschaftliche Name oder auch botanische Name der Pflanze, die da in der Flasche verarbeitet wurde? Wie ist der Chemotyp? Aus welchem Pflanzenteil wurde es gewonnen? Das sind die Dinge, die mich jetzt so als Aromatherapeutin oder eben als Verbraucher wirklich interessieren, mussten noch diese ganzen gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden.
Ja, und das ist eine aus meiner Sicht mittlerweile eine dermaßen unerträgliche Schikane, weil wenn man mal überlegt, wo der Gesetzgeber nicht einschreitet, bei Mikroplastik zum Beispiel, in Geschirrspülmitteln, in fast allen Shampoos dieser Welt mittlerweile, in fast allen Duschgels, überall, wo es sahnig, samtig, ja, aussehen soll und vorgegaukelt wird, da ist Flüssigplastik und Mikroplastik drin. Und das fließt alles in unsere Gewässer und das kriegt man nie mehr raus. Also irgendwelche Plastiksäcke oder Autoreifen oder so, die kann man ja notfalls noch aus Seen und Meeren rausschiffen. Wird ja teilweise auch für ein Schweinsgeld inzwischen von engagierten Leuten gemacht. Aber dieses ganze Flüssigplastikzeug, da kümmert sich kein Mensch drum. Die Gesetzgeber sagen dann so ganz lauwarm: Ja, liebe Kosmetikfirmen, ihr solltet darauf verzichten, aber es wird nicht verboten. Und dann wird so ein Zirkus für eben unsere, wir müssen ja eigentlich von Gesundheitsindustrie, von Kosmetikindustrie sprechen, dürfen ja gar nicht so in diesen Gesundheitsbereich gehen, auch wenn mal Mikroorganismen wie ein Fußpilz oder sonst was tatsächlich abgetötet werden, was wir ja dann auch wollen. Also es ist eine unglaubliche Schikane und dazu passt, ich habe gestern mit einem befreundeten Apotheker telefoniert, der kennt seit Schultagen einen Mann, der ist einer der führenden Müsli-Riegel-Hersteller der Welt. Und der sagt, wir können ja nicht schimpfen, wir müssen uns diesem ganzen Mist ergeben. Und der lässt jedes Jahr, sagt mein Apothekerfreund, der lässt jedes Jahr für circa 200.000 Euro neue Umverpackungen, welcher Art, Banderolen, Kartons, Aluminiumhüllen oder was auch immer, für seine Produkte neu drucken, quasi inzwischen ohne Murren und Knurren, weil das gehört zum Geschäft dazu, das bezahlt der Endkunde, jedes Jahr für 200.000 Euro neue Drumherums der Produkte. Und das belastet die Umwelt ja auch überhaupt nicht, der ganze Müll. Ne? Also einfach sinnlos weggeschmissene Verpackungen. Und das ist eine einzige Firma. Und jetzt muss man überlegen, wer noch alles von der EU so schikaniert wird. Das ist alles so unnötiges und belastendes Zeug. Auch die Zeit dieser Menschen, das Engagement dieser Menschen wird sozusagen missbraucht. Also es ist schier und unerträglich. Und deswegen, ich habe mir damals auch so riesige Sorgen um die ätherischen Öle gemacht, weil letztendlich sind ja diese Gefahrenpiktogramme genau identisch mit dem, was wir so auf, hier fahren ja viele Öltanklaster durch die Gegend, weil die Leute, wenn überhaupt, mit Öl heizen, ist wahrscheinlich bei euch ähnlich, und da sind ja auch solche Dinger drauf, und irgendwie denkt man dann, ja, wie, ist dann mein Mandarinchenöl, was ich dann meinem Kind in den Diffuser im Kinderzimmer tue, ist das dann genauso gefährlich wie eben dieser Öltanklaster, der vorbeigefahren ist? Klar, das verunsichert die Leute, aber das ist halt eine ganz bescheuerte Vorschrift und das ist kein Bullshit. Das sind bei den Firmen, die wir empfehlen und die wir verwenden, das sind absolut hundertprozentig gute, tolle Öle, die wir auch in den Mund nehmen, auch wenn da sonst was drauf klebt, weil wir einfach die Menschen dahinter kennen, weil wir das Drumherum dahinter kennen. Und ich bin sehr, sehr penibel, auch mit meinen Lebensmitteln und Bio und so. Wir können dafür wirklich die Hände ins Feuer legen. Natürlich gibt es sicherlich irgendwelche Flohmarktöle und Drogeriemarktöle, wo wirklich Bullshit drin ist. Aber bei Demeterölen und bei unabhängig neutral zertifizierten Bioölen kann man das wirklich nicht behaupten. Das ist einfach eine juristische Deklarationssache. Und kein Verbraucher würde Verständnis dafür haben, wenn man sagt, ach, ich habe das jetzt eben auch mal als Lebensmittel deklarieren lassen, du musst jetzt halt 7,50 Euro mehr für deine Flasche deklarieren, weil eben der Gesetzgeber verlangt, dass ich noch diesen und jenen zusätzlichen Zertifizierungsdurchgang mache, weil am Ende wird das alles auf uns Verbraucher abgewälzt. Und so ist es tatsächlich wie im Fall von unseren eigenen Mischungen manchmal wirklich einfacher, die als Bedarfsgegenstand zu deklarieren. Auch wenn der Inhalt sensationell und essbar ist.
Ja, Primavera hat ja dann, glaube ich, so als erste deutschsprachige Firma zumindest reagiert nach ein paar Jahren und hat überlegt, wie können wir diese lästigen Piktogramme wieder loswerden, und hat sich dann entschieden, die ätherischen Öle, wie zum Beispiel auch die fertigen Körperölmischungen, als Kosmetikum zuzulassen. Und das ist eine relativ große Hürde, weil das kostet erstens mal viel, viel mehr Geld. Also auch ein einzelnes Öl, wo sonst nichts drin ist, außer quasi nur ein Lavendelöl, wird dann auf seine kosmetische Tauglichkeit quasi untersucht und muss dann dementsprechend die zertifiziert werden. Deshalb findet man auf den bisher zertifizierten ätherischen Ölen, ich habe es eben gesagt, einige Firmen machen es jetzt zum Beispiel auch die Aromapflegeöle von der Evelyn Deutsch, die haben diese Zertifizierung, zum Teil ein paar Verfalleröle auch. Das heißt, die müssen dann auch ganz klar auf dem Etikett eine Dosierungsempfehlung angeben können. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel Lavendel, ich weiß gar nicht genau, was jetzt draufsteht, aber es könnten dann theoretisch draufstehen, oder ich habe hier eins, die Kamille Blau, das könnte ich doch mal gerade nehmen. Da steht drauf, Kosmetikum zur Aromapflege der Haut, Anwendung. Maximal 5 Tropfen in 50 Milliliter Mandelöl. Und das wird dann geprüft, ob das kosmetisch tauglich ist, sprich keine Probleme macht und zugelassen werden kann. Um da jetzt ins Detail zu gehen, da fehlt uns einfach die Zeit und es wäre einfach auch viel zu kompliziert. Und das geht aber von Öl zu Öl immer so weiter. Das heißt, bei einem anderen Öl sind es unter Umständen nur 2 Tropfen auf 50 Milliliter. Bei einem anderen Öl könnten es 10 Tropfen auf 50 Milliliter sein. Und dann haben wir das Problem, dann gibt es Öle, da reichen 50, 100, 500 Milliliter fettes Öl nicht, um überhaupt einen einzigen Tropfen ätherisches Öl da reinzumachen, um die Kosmetikzertifizierung zu bekommen, weil zum Beispiel das Methyleugenol in der Rose mittlerweile eingeschränkt wurde von der EU. Gehen wir mal weiter zum Wintergrünöl. Wintergrünöl wurde ja, das könnt ihr in einem unserer letzten Podcasts oder auf Elianes Blog lesen, ganz arg reglementiert. Vermutlich geht es demnächst dem Teebaum an den Kragen und so weiter und so fort. Und dann hat man diese Öle eine ganze Zeit lang quasi noch belassen als Bedarfsmittel und hat sie mit diesen Piktogrammen versehen. Und irgendwann hat man da auch einen Weg gefunden. Und zwar wird eben in dem Fall keine Körperölmischung auf dem Etikett aufgeführt, sondern ein Badezusatz. Damit hat man eine Riesenverdünnung in 200 Liter Wasser. Also wenn man mal davon ausgeht, so eine Badewanne fasst, glaube ich, zwischen 150 und 200 Liter. Und dann dürfen da 2 bis 3 Tropfen emulgiert werden und die dürfen ins Vollbad gegeben werden. Und dann kann das als Kosmetikum wieder zugelassen werden. Und daran sieht man, wie verrückt das Ganze ist und was da für eine juristische Hürde auch dahinter steckt. Und da muss man Menschen haben, die sich immer und immer wieder damit auseinandersetzen, mit diesen, ja, wie du gesagt hast, jedes Jahr gibt es so viele neue Gesetze und das ist richtig kompliziert. Und vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass bei der Biokosmetik, egal bei welcher, haben wir kein Haltbarkeitsdatum im Sinne von Lebensmitteln beispielsweise drauf, sondern da haben wir die Dose mit dem geöffneten Deckel, ein Symbol, und dort steht eine Monatsangabe. Und diese Monatsangabe sagt, nach dem Öffnen ist das Produkt so oder so lange haltbar. Das ist wie immer vom Gesetzgeber festgelegt, aber es ist nicht absolut. Also für den privaten Gebrauch wäre ich immer dafür, doch nochmal die Nase zu befragen. Wir haben schon ganz oft über die eigenen Analysemethoden gesprochen. Und da wäre ich immer dabei, die Nase zu befragen, das Öl sich anzuschauen, klebt der Rand und so weiter und so fort.
Ja, und dann, wenn wir dann sagen, das reicht uns nicht, können wir eben zum Lebensmittel übergehen. Und das machen inzwischen die Firmen, die so gerne, oder die Anhänger, vor allen Dingen Anhängerinnen von Firmen, die so gerne andere gute, etablierte, ehrliche, neutral biozertifizierte Anbieter diskreditieren, die sind mittlerweile auch auf den Trichter gekommen, okay, wir zertifizieren die meisten zumindest unserer Öle als Lebensmittel. Und ich weiß nicht, kann man Patchouli als Lebensmittel zertifizieren? Blah. Also es ist ein völlig harmloses Öl, könnte man sicherlich schlucken. Mhm. Aber da gibt es eben auch Grenzen, dass man eben bestimmte Sachen macht. Macht einfach keinen Sinn, die als Lebensmittel zu zertifizieren. Ich glaube, in Italien macht man es, glaube ich. Ja, ne? Es ist ja durchgängig. Mhm. Und das heißt, dann hat man wieder andere Prüfungen und wieder andere Vorschriften. Und da hat man dann die Haltbarkeitsdaten wie bei den Lebensmitteln. Und die sind teilweise auch hirnrissig, weil bei Zucker und Salz, die im Grunde genommen, wenn sie ordentlich gelagert werden, Millionen Jahre halten, haben wir das bei ein paar ätherischen Ölen auch. Es sind nicht viele, aber wir haben einige, die wirklich ewig lange halten. Und dadurch wird dann wieder so ein Müllverhalten provoziert und produziert. Das heißt, die Leute sagen, oh Gott, mein Zedernöl, das Datum ist schon längst abgelaufen, das schmeiße ich jetzt weg. Und das wäre eine Schande, weil manche Öle werden zumindest für den Privatgebrauch viel, viel schöner, wenn sie eine Zeit der Reifung erleben durften.
Ich habe früher immer das Beispiel erzählt. Also es ist ja so, dass wir uns die ersten Jahre, in denen ich unterrichtet habe, und du ja auch, Eliane, mussten wir uns mit dieser Thematik im Unterricht zumindest nicht beschäftigen. Also dafür haben wir keine Zeit aufgewendet, sondern wir konnten uns auf die wesentlichen, wichtigen Dinge konzentrieren, die jeder Anwender wirklich benötigt. Also auch mal die Inhaltsstoffe, die Hautverträglichkeit und so weiter und so fort. Aber danach, als dieser Wahnsinn angefangen hat, habe ich mindestens eine Stunde gebraucht, um diese Zertifizierungsgeschichte aufzudröseln und den Menschen auch ein bisschen die Ängste zu nehmen. Also kurze Workshops, wo man den Leuten ein bisschen was über Öl erzählt, waren kaum mehr denkbar, weil das so ein wichtiger Punkt geworden ist, weil es die Menschen so verunsichert hat. Und ich habe früher immer erzählt, jetzt stell dir vor, es gibt ja es gibt ja oft so ätherische Öl- oder Biobauern, die, keine Ahnung, Orangenöl herstellen, und die beliefern viele verschiedene Firmen, nicht nur eine. Und dann beliefern sie auch zum Beispiel eine Firma, die als Bedarfsmittel deklariert, die beliefern die Firma, die als Kosmetikum deklariert, und sie beliefern noch die Firma, zum Beispiel Vegaroma, die ihre Öl, ihr Orangenöl gerne als Lebensmittel zulässt. Klar, die müssen, das Bedarfsmittel wird gar nicht groß geprüft, dafür brauchst du keine große Prüfung, deswegen auch günstiger. Aber das Kosmetikum wird dann auf die kosmetischen Richtlinien überprüft und bekommt dann quasi seinen Stempel. Und die Lebensmittelprüfung prüft, ob das Ganze als Lebensmittel tauglich ist, und würde dann auch seine Etikettierung dementsprechend bekommen. Also das heißt, ja, das sind drei unterschiedliche Etiketten von ein und demselben Öl. Also das ist, glaube ich, den meisten Menschen auch nicht bewusst. Nee. Und dann kam ja noch die Situation bei der kosmetischen Zertifizierung dazu, dass plötzlich behauptet wurde aus den ganz bestimmten Ecken, ach, guck doch mal auf die Flasche drauf, da ist ja außer Lavendel noch Linalool und Geraniol drin. Also die Öle sind gepanscht.
Stimmt. Diese Behauptungen sind auch, also ich finde es immer interessant, wenn man sich so als Nichtkenner unglaublich outet. Also das wäre mir zu Tode peinlich, wenn ich so uninformiert bin und dann einen auf Influencerin mache und so ein Zeug erzähle, was den Vorschriften, Gesetzgebungen und den Rahmenbedingungen einfach nicht entspricht. Also auch diese vermeintlichen Allergene, die sind festgelegt, auch wenn inzwischen bekannt ist, dass einige davon in natürlicher Form und in entsprechender Verdünnung kein Allergen sind. Die müssen einfach drauf. Es ist einfach vorgeschrieben. Und wenn ich Lavendelöl in einer Mischung drin habe, dann muss einfach das Wort Linalool auftauchen. Oder ich mache da 0,0001 Lavendelöl rein und dann ist entsprechend wenig Linalool drin. Und dann brauche ich es wahrscheinlich nicht zu deklarieren, weil es so eine kleine Menge ist. Also auch da müssen Scheußlichkeiten aufgedruckt werden, die, ja, die sehen nach Bullshit aus, aber die sind es halt nicht. Die sind einfach, das sind Fesseln, die den Anbietern angelegt werden. Und die entfallen jetzt zum Beispiel, auch wenn da genauso Linalool drin ist und wenn es gegessen wird, die entfallen dann wiederum bei lebensmittelzertifizierten Ölen. Ne? Also auf der Haut soll es ein tragisches Ergebnis ergeben, aber wenn man die Sachen dann schluckt, weil sie wie ein Gewürzmittel, zwar auch hoch verdünnt, also wer würde jetzt schon Bohnenkraut, Oregano, Ingwer und so weiter in riesigen Mengen ins Essen tun, also kein Mensch, der einen halbwegs gesunden Geschmackssinn, ein gesundes Empfinden hat, würde das jenseits des guten Geschmackes sozusagen des netten Aromas machen. Also das können wirklich nur fanatische Menschen machen, die dann irgendwie daran glauben, sie tun sich da was Gutes, aber wir wollen uns doch auch was verwöhnen, wir wollen unseren Gaumen was Gutes tun. Und da isst man dann halt bestimmte Produkte und da müssen diese vermeintlichen Gefährlichkeiten von den Allergenen bis zu den zerschossenen Lungen müssen nicht drauf sein. Also da ist keine Logik dahinter. Das ist einfach, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, deutsche Bürokratie, aber inzwischen ist es halt Europa-Bürokratie und da kommen die Firmen nicht drumherum. Egal wie sie sich entscheiden, sie haben eigentlich immer irgendeine Last und sie müssen immer Juristen beschäftigen. Ein Großteil des Preises für die Öle, was wir Endverbraucher bezahlen, geht auch an die Juristen. Manche haben Juristen als fest angestellte Menschen in ihrer Firma oder manche haben eben quasi einen Dauerauftrag bei irgendeinem Anwalt oder so, um ständig alles checken zu lassen. Ich kenne eine Apothekerin, die hat schon vor ein paar Jahren gesagt, ich mache keine einzige Mischung mehr, ohne dass die ganz, ganz eng durch meine Anwälte geprüft wird. Und
das muss man sich aber leisten können.
Ja,
ja. Also das muss man sich heute wirklich leisten können.
Ja.
Deswegen überlegt man sich das auch 10-mal. Und was ich ganz dreist finde, ist die Behauptung, unsere Öle sind zertifiziert oder geprüft nach AFNOR. Da lachen wir doch drüber, oder?
Ja, das machen sie kaum noch. Da haben sie gemerkt, wie lächerlich diese Zertifizierung war. Weil das finde ich ganz spannend, weil das war eine dieser früheren sehr, sehr dümmlichen Behauptungen. AFNOR, das ist die Association Française de Normalisation und so weiter. Also so wie in Deutschland DIN-Format. Ne? Also bestimmte Sachen werden nach DIN, deutsche Industrienorm, zertifiziert. Also egal, ob die Größe von irgendeinem Papierbogen oder so. Und so haben die dann damit angegeben, ihre Öle seien nach AFNOR, nach dieser französischen Industrienorm zertifiziert. Und irgendwann haben sie anscheinend dann doch gemerkt, dass das ziemlich peinlich ist. Und dann kam dieses eigene Labor ins Spiel. Dieses angeblich so toll. Es hat auch so einen Namen, der dann immer um sich geworfen wird. Und wenn man dann genauer recherchiert, und ich kann halt nichts dafür, ich muss immer hinter die Kulissen gucken, dann sieht man, dass das in Fußnähe von der Hauptfirma, einer Mutterfirma ist und dass die Namen der Hauptbonzen bei beiden Firmen identisch sind. Und dann spreche ich halt nicht mehr von neutraler Zertifizierung. Wir meinen.
Steht da nicht auch noch ein T und ein M dahinter?
Oh, kann gut sein, dass die sich diesen Namen auch noch am schützen lassen. Ne? Aber das ist genauso lächerlich. Ja. Also wenn man da mal wirklich dahinter schaut, das ist absolut lächerlich. Also wenn, dann muss man sich von einem unabhängigen Zertifizierer zertifizieren lassen. Klar, kostet auch Geld. Aber ich denke, auch wenn man es in der eigenen Firma macht, auch natürlich kostet ja auch das Geld. Die Bonzen lassen sich das ja auch gut bezahlen. Und das ist für uns halt einfach wichtig, diese. Leider gibt es halt etliche neutrale Biosiegel und die testen auch unterschiedlich streng und da gibt es auch welche, die nicht so streng testen. Das ist alles völlig klar, aber das ist uns immer noch lieber, als wenn sich jemand selber zertifiziert. Also ich würde mich zu Boden schämen, wenn ich mir ein Siegel drucken würde und auf meine Seite und mein Briefpapier draufkleben würde und sagen würden, durch ZIML zertifiziert.
Oder so, ja, ne? Ich kann mich ja zertifizieren.
Und ah ja, wir könnten uns, stimmt, wir könnten uns gegenseitig zertifizieren. Das ist so, also da passieren solche Peinlichkeiten und irgendwie, ja, merken viele nicht.
Ja, aber bei den Biosiegeln ist es ja wirklich, wird es ja auch ein bisschen verwirrend mittlerweile. Also es tauchen ja auch immer wieder mal neue auf, aber wir können einfach ganz klar, also ich komme ja aus der Biobranche, ich hatte ja auch mal ein einen kleinen Bioladen, Mini-Bioladen auf einem Demeterhof. Und ich weiß, wie streng das eben ist, diese Demeter-Zertifizierung. Das ist die strengste überhaupt. Und mir sträuben sich immer die Haare, wenn ich dieses europäische Biosiegel dagegen sehe. Also es ist, ja, wie soll man das sagen? Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Also einer hat mit dem anderen sehr, sehr wenig nur zu tun. Da könnte man auch Bücher drüber schreiben. Aber nichtsdestotrotz ist für mich einfach klar, ich versuche, wenn möglich, eben auch darauf zu achten. Allerdings, auch das wissen wir, gibt es eben nicht alle ätherischen Öle in Demeter-Qualität, schon mal gar nicht. Oder auch mit einer Biozertifizierung ist das nicht immer möglich. Es gibt aber auch noch die Variante der Wildsammlung. Die wird unterschiedlich bezeichnet. Manche Hersteller bezeichnen das Öl dann als Extra-Qualität. Also dann steht dann drauf Lavendel Extra beispielsweise. Es ist dann die Wildsammlung. Oder Grand Cru ist eine der Bezeichnungen. Da sollte man sich beim jeweiligen Anbieter einfach auf der Seite schlau machen. Die zeigen das auch sehr transparent, wenn sie so Sonder- oder Eigenbezeichnungen noch zusätzlich haben. Aber auf dem Etikett steht dann meistens auch noch kleingedruckt ein W und ein S oder ausgeschrieben Wildsammlung eben drauf. Und das ist eigentlich eine sehr hervorragende Qualität, sogar die Wildsammlung, weil da wird oft in Gebieten die Pflanze geerntet, in denen die Natur wirklich noch fast unberührt auch ist. Und vor allen Dingen, man achtet auch drauf, dass man wirklich nicht alles dort wegschnippelt, wild, sodass im nächsten Jahr auch wieder was nachwachsen kann.
Ja, und was nicht zu unterschätzen ist, ist, die Pflanzen haben sich ihren Standort selber rausgesucht, die haben sich selber ausgesät, die Genetik hat sich ordentlich vermischt, kein Mensch hat entschieden, er macht jetzt 375.000 Klone von diesem Lavendel oder diesem Rosmarin oder irgendwas, sondern die Pflanzen haben quasi tatsächlich selber sich dahin gesetzt, wo es ihnen gut geht, und da, wo es ihnen einfach nicht gut ging, sind sie halt eingegangen. Da können wir sie dann nicht mehr sammeln. Das heißt, da ist auch eine genetische Vielfalt, und eine genetische Vielfalt ist wie beim Menschen auch meistens gesünder, robuster, stabiler, einfach kommt einfach besser mit der Umwelt klar. Und das kann man natürlich aufs Öl übertragen, dass uns so ein Öl einfach ja, letztendlich besser zu Diensten ist. Natürlich darf jetzt mein Rosmarin, Lavendel oder was auch immer da wild gesammelt wird, nicht am Rand von der Landebahn des Flughafens oder von der Autobahn oder einer Einflugschneise von dem Flughafen oder sonst wo wachsen. Das ist klar, aber das wissen die Fachleute an den jeweiligen Orten, wissen das ja. Und ja, jetzt sind wir irgendwie, das haben wir so lange ausgeholt, dass wir dieses Thema, was wir eigentlich noch mit einbauen wollten, Stabilität und Haltbarkeit, das haben wir jetzt ja nur gestreift. Sollten wir da nicht noch einen zweiten Teil draus machen? Weil irgendwie so diese Hitzestabilität bezüglich der Sauna und heißen Steinen und Auto, heißes Auto im Sommer und so weiter. Die Haltbarkeit hat ja gar nichts mit dem, was aufgedruckt zu tun, sondern was wir mit den Ölen machen. Und das müssen wir eigentlich ein bisschen ausführlicher besprechen.
Unbedingt. Also ich denke auch, wir sollten das nochmal in einem separaten Podcast besprechen, weil da brauchen wir ein bisschen Zeit dafür. Ja. Vielleicht kann ich jetzt an dem Rande noch ganz kurz von einer Begegnung auf der Biofachmesse sprechen.
Ach stimmt, du warst auf der Messe.
Und zwar habe ich ein ganz langes, wirklich ein sehr langes Gespräch, und dafür möchte ich auch nochmal demjenigen danken, an dem Stand gehabt von einer ganz großen Firma, die CO2-Extrakte herstellen, die auch noch ganz aus meiner Nähe kommen. Und einer der Geschäftsführer hat sich echt viel Zeit genommen, um mit mir zu sprechen, obwohl ich kein potenzieller Kunde bin, weil die nur an Großkunden verkaufen. Der hat einfach auch total Spannendes erzählt über ja, die Gewinnung dieser CO2-Extrakte. Unter anderem haben wir über Kamille gesprochen. Und Eliane, ich kann dir sagen, ich habe dort ein Kamillenöl, blaues Kamillenöl, deutsche Kamille gerochen. Sowas habe ich noch nicht riechen dürfen. Es war sensationell. Es war vanillig.
Ui,
ui. Also unglaublich. Es hat, also, und ich hasse eigentlich Kamille, weil es erinnert mich immer an den unliebsamen Kamillentee bei Durchfall und Bauchschmerzen und Erbrechen und sowas. Also es ist für mich einfach mit Krankheit verbunden. Aber es hat mich so berührt, es hat mich so warm gemacht, dieses Öl. Und er hat dann erzählt, was die sich da für einen Aufwand machen, um die Kamille da anzubauen. Also die können auch nicht 2 Jahre am gleichen Ort die Kamillen anbauen. Die machen sogar Samenpflege selbst. Das heißt, die gucken, dass die Samen ganz rein sind. Und es darf nicht passieren, dass die Kamille sich selbst versamt und dann danach die Ernte, die kann man eben nicht mehr nehmen für die Herstellung. Und dann muss das Feld gepflügt werden, man muss erstmal an ein anderes Feld, also so ähnlich wie beim Demeter-Anbau, dass man auch diesen sogenannten Fruchtwechsel da hat, den Bodenwechsel beachtet. Und dann wird die Pflanze auch nicht frisch destilliert. Das ist auch ein großer Unterschied bei der CO2-Gewinnung, dass die Pflanzen getrocknet destilliert werden. Das war mir so auch gar nicht bewusst. Er hat auch gesagt, es wäre gar nicht anders möglich. Deshalb gibt es zum Beispiel kein CO2-Rosenöl.
Ach, okay.
Ja, ganz spannend. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen.
Stimmt.
Aber gibt es eben nicht. Und dass die Mengen, die eben da herstellen, es geht eben auch nur in getrockneter Form. Und der Hauptaugenmerk liegt eben auch nicht auf dem ätherischen Öl, sondern auf den vielen anderen Inhaltsstoffen ja auch, die man im CO2-Extrakt eben findet. Und ich würde da so gerne einen Aufruf starten an die ganzen ätherischen Ölfirmen, die wir so kennen, dass die doch noch mal ein bisschen mehr CO2-Extrakte ins Visier nehmen. Einige haben wir ja in unserem Shop sogar. Ich glaube sogar die Kamille CO2, die blaue haben wir im Shop.
Die dann nicht blau ist, by the way. Ne?
Ja, die ist ja grün, genau. Die ist ja
gelb-grün.
Schmutzig grün. Mhm. Fast so ein bisschen NATO-grün, würde ich sagen. Aber also der Duft, und die sind gut die Hälfte dieser Extrakte, die ich da gesehen habe, haben eher so eine festere Konsistenz auch gehabt. Und ganz spannend fand ich auch das mit der Vanille. Wenn du 100% Vanille hast, dann ist es ein Pulver beim CO2-Extrakt.
Ich habe von denen die Proben, die haben ja mehrere Vanillen. Ja. Aber ich denke, jetzt wo du da den persönlichen Kontakt hattest, das ist sowieso so ganz zart angedacht, dass wir auch mal einen Beitrag, vielleicht sogar ein Webseminar über die CO2-Extrakte machen, weil das ist einfach sowas Besonderes. Und ja, das müssen wir mal separat machen.
Ja, aber ich wollte es einfach nur erzählen, wie nett diese Begegnung war und
Schön.
dass der mir auch angeboten hat, dass ich mich an ihn wenden darf, wenn ich nochmal Fragen
Ach,
habe. Und
super.
es ist einfach, das hat mir sehr gut gefallen, da auch nochmal in die Thematik reinzuschnuppern im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gab eben, ja, viele nette Begegnungen. Eine davon war eben diese mit den CO2-Extrakten. Also ganz spannendes Thema, auch mit dem Sandorn. Also das muss ich in Ruhe auch noch mal erzählen. Sandorn, Fruchtfleischöl, CO2, das ist auch was ganz, ganz, ganz Besonderes. Nochmal, ja.
Ach, wir haben so eine Vielfalt. Da glauben manche Leute, die können in 1,5 Tagen zum Experten werden. Und wir staunen nach so vielen zig Jahren sozusagen, staunen immer noch Bauklötzchen. Aber apropos
Super.
besondere Öle, wir haben ja neue Produkte im Shop und unter anderem haben wir das irgendwie so ein bisschen vom Markt verschwundene Champaka wieder aufgetan. Champaka ist zwar eine Verwandte von der Magnolie, aber Champaka ist nicht das gleiche wie das, was wir als Magnolienblütenöl bezeichnen, was wir zum Beispiel in einigen unserer Mischungen drin haben. Also Magnolienblütenöl ist definiert durch Magnolia alba, manchmal auch Michelia alba genannt. Und Champaka ist die Michelia, also der kommt von dem Namen Michel, von einem Pflanzenentdecker namens Michel, Michelia Champaka, also das sind einfach zwei verwandte Pflanzen. Und das Michelia oder Magnolia alba Öl, es wird immer destilliert, enthält völlig andere Inhaltsstoffe, nämlich ganz besonders toll die Butyrate, über die wir auch schon sowohl in Blogartikeln als auch im Podcast gesprochen haben. Und Champaka-Öl enthält einfach ganz andere. Champaka enthält ganz tolle aromatische Alkohole, die auch super, also beide sind total, total, total stimmungsaufhellend. Und ich denke, im Zusammen mit einem anderen Produkt, ergibt das Champaka so ein richtig seidiges Wohlfühlprodukt. Und ich glaube, das brauchen wir doch im Moment alle, oder? Das wäre unser
Genau.
Extra-Tipp.
Bevor jetzt unser Extra-Tipp kommt, möchten wir uns auch für die vielen Feedbacks ganz herzlich bedanken, auch wenn wir am Anfang ein bisschen meckrig waren vielleicht. Das war uns aber eine Herzensangelegenheit, weil wir haben gedacht, wir sprechen das ehrlich an. Wir möchten eben auch, dass ihr uns von der menschlichen Seite kennt und wisst, wir sind keine Maschinen und wir haben auch Emotionen und Gefühle und manchmal gehen die auch mit uns durch. Und deshalb bedanken wir uns auch für all eure Einkäufe im Shop und freuen uns, wenn ihr fleißig einkauft, liked, teilt und wie auch immer ihr uns unterstützen könnt, unterstützt. Und jetzt unser Extra-Tipp. Wir haben uns ein Luxus-Puder ausgedacht für dich. Und zwar benötigst du 40 Gramm Reispulver, das haben wir auch im Shop, 10 Gramm Irispulver und eine leere Streudose, Puderdose oder einen leeren Salzstreuer aus Glas, größeren gerne, oder einfach ein Marmeladenglas und 5 Tropfen von unserem Champaka-Öl, 10%ig ist es. Und du verteilst es einfach mit dem Finger. Du kannst es wirklich auf dem Finger geben, weil es ist ja schon verdünnt in Alkohol und verreibst quasi die Außeninnenwände, die Wände des Gefäßes ein und gerne noch 2 Tröpfchen davon unten auf den Boden geben. Und dann kurz einen Moment warten, weil der Alkohol verdampft dann ziemlich schnell, dann ist es auch fast trocken und dann gibst du 50 Gramm, also die 50 Gramm der beiden Pudern, die du vorher gemischt hast, in dieses Gefäß hinein und schließt das Gefäß und schüttelst es ganz gut und dann bitte stehen lassen, weil wenn du jetzt das Gefäß öffnest, dann erstickst du am Puder und das wollen wir in gar keinem Fall. Also kurz stehen lassen, am besten so eine halbe Stunde und so ein Puder kann man so vielseitig anwenden, Eliane.
Ja, absolut. Also ich liebe es, wenn egal, ob ich jetzt im Sommer schwitze, beziehungsweise letzte Woche habe ich bei all diesen Problemen auch Schweißausbrüche bekommen, weil ich parallel dazu auch noch mit dem Löschen diverser Facebook-Seiten befasst war. Dann kriege ich auch immer so Schweißausbrüche. Und da liebe ich einfach gerne, meine schwitzigen Stellen einzupudern und Leute, die Schweißfüße Füße haben könnten, damit ihre Füße einpudern. Oder man könnte sich nach einem schönen Bad und einem bevorstehenden sinnlichen Abend damit einpudern. Man kann natürlich auch noch andere Düfte dazu tun, die einem besonders liegen. Natürlich würden wir natürlich auch ein bisschen Vanille reintun, muss aber nicht. Zitrusöle würde ich jetzt zumindest nicht viel reintun, weil die können dann die Haut reizen. Also aber 2-3 Tropfen Sandelholz könnte ich mir jetzt auch noch ganz gut vorstellen. Also da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt, wenn man einfach diesen Verwöhnmoment für sich selber mag. Man kann das auch wirklich wie ein Parfum. Ich habe ein japanisches Parfum in Anführungsstrichen. Das ist wirklich nur pulverisierte Hölzer. Also das ist aber wie ein Puder. Und da nehme ich dann einfach so ein Hauchpüderchen, wie man es halt mit dem Parfum macht, so hinter die Ohren und auf meine Handgelenke. Und das liebe ich. Und ich bin sicher, dass da auch Iriswurzelpuder mit dabei ist. Also Puder kann eben auch Parfum sein. Und wenn einem diese empfohlene Menge zu gering ist, wenn man diesen schweren Champaka-Duft mag, kann man natürlich auch ein bisschen mehr reintun. Idealerweise lässt man es dann sogar ein paar Tage stehen, schüttelt immer mal wieder zwischendrin. Es wird nach ein paar Tagen dann deutlich intensiver und ja, man hat damit auch ein schönes Geschenk übrigens, ne? So, vielleicht kann man auch schon an den Muttertag denken, ja. Weil das soll halt ein bisschen ziehen, ne? Und man hat dann einfach ein Luxusprodukt für einen nicht allzu großen Preis. Ja, damit, denke ich, können wir uns verabschieden. Ich möchte aber noch ganz kurz einen Hinweis für unsere lieben hörgeschädigten Menschen geben. Und zwar, wir machen ja ganz bewusst seit einiger Zeit den Podcast auch auf YouTube. Und da gibt es eine Einstellung, die muss man sich aber angucken. Also wir können die jetzt nicht einfach so sagen. Aber da gibt es eine Einstellung, dass man ein Transkript bekommt von dem, was gesagt wurde, sodass Menschen, die Hörprobleme haben, unseren Podcast einfach ganz normal dort mitlesen können. Aber bitte nicht bei uns nachfragen, wir sind keine IT-Fachfrauen.
In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage bis nächste Woche. Liebe Grüße, die Sabrina.
Ja, schönes Wochenende wünscht die Eliane.